Moin und herzlich willkommen bei Alles außer Podkisten, dem brettspieligsten Brettspiel-Podcast diesseits und jenseits des Äthers. Mein Name ist JD und ja, es sind nicht mehr Podcasts, sondern wir machen jetzt offiziell in Podkisten. Olli, was denkst du darüber?
Ich bin immer noch sprachlos, aber deswegen, weil mir die Luft fehlt, weil ich so hart lachen musste, als du mir dieses Video geschickt hast. Für alle, die das nicht verfolgt haben, JD hat so ein ganz seriöses Video gemacht, in dem er sich vorgestellt hat und hat gesagt, dass er 50% des brettspieligsten Brettspiel-Podcasts ist, nämlich Alles außer Podkisten, und ist dann selber in sich zusammengefallen wie ein Lachsack. Ja, das haben wir auch auf Instagram geteilt und haben sehr witzige Rückmeldungen von euch bekommen. Vielen Dank dafür. Und ansonsten wiederhole ich meine Aussage, einmal mit Profis arbeiten.
Ja, da bist du mit mir leider an der falschen Adresse, aber dafür habe ich ja dich. Das ist ja vollkommen okay.
Genau, und ich habe einen Gast für euch, nämlich wir haben einen Mann hier eingeladen, dessen Name allein schon klingt, als könnte er einem Fantasy-Roman entstanden sein, als wäre er die Einschwertlösung für den Drachen der Unterwelt. Freut euch, dass wir uns heute mit Arne aus dem Sieben unterhalten. Hallo Arne, schön, dass du für uns Zeit hast.
Hallo, danke, dass ich hier bei euch sein darf. Einmal direkt zu meinem Nachnamen. Einmal ist der ideal, um irgendwie das Eis zu brechen bei Bewerbungsgesprächen. Und als wir vor Ewigkeiten unseren Mittelalterverein gegründet haben, hat einer gesagt, wir sollen nicht mit unserem Mittelalternamen unterschreiben, also mein Bruder und ich, sondern mit unserem richtigen Namen, weil er nicht wusste, wie wir mit Nachnamen heißen.
Ja, dann löst doch mal das Geheimnis. Was ist denn ein Sieb? Ein Siepen? Ein Siefen?
Ein Siepen ist so, ja, wie kann man das beschreiben, sowas wie ein kleines Tal mit einem Bach, also nicht mehr als ein Bach, irgendwie so ein Rinnsal, ein Feuchtgebiet, irgendwie sowas. Und das gibt es hier im Ruhrgebiet, Niederrhein, kommt dieser Begriff häufiger vor. Es gibt zum Beispiel in Essen das Siepental, und woher wir jetzt genau kommen, obwohl ich Ahnenforschung betrieben habe, weiß ich nicht, aber wir haben uns das so ausgedacht, ein Vorfahre kam aus Essen, aus dem Siebten Tal, und dann ist irgendwas, dann das Tal weggefallen.
Das ist aber nicht so, dass da irgendwie noch ein alter nordrhein-westfälischer Adel dahinter steckt, sondern es ist einfach nur die Herkunft, ihr kommt aus dem Wald.
Ja, aus irgendeinem Biotop.
Also ursprünglich wurden die Leute ja nach Berufen benannt, wahrscheinlich hattet ihr keinen Beruf und dann wurden ja, das sind halt die aus dem Sieben. Alles klar, cool, ja, mega,
jo, super. Irgendwie sowas.
Arne, du bist heute Teil von Alles außer Toplisten, Podcasten, weil du ein Spieleautor bist und du hast dein Erstlingswerk veröffentlicht im Jahr 2024. Das ist Treos und das ist bei einem sehr renommierten Brettspielverlag rausgekommen, nämlich Lookout Spiele. Und wir wollen heute so ein bisschen mit dir über deine eigene private Reise von dem Spieler Arne zu dem Spieleautor Arne kommen und sind ganz gespannt, was du uns darüber erzählen kannst. Bevor wir allerdings so richtig einsteigen mit dir, mit deiner Brettspielwelt, die du geschaffen hast, wollen wir einfach nochmal mit dir ein bisschen auch drüber quatschen, was du in letzter Zeit gespielt hast, damit wir dich auch von dieser Seite so ein bisschen kennenlernen.
Also zuallererst muss ich da sagen, mein erster Obstgarten mit meiner Tochter. Das war das letzte Spiel, heute noch gespielt. Aber ansonsten Dark Humor haben wir letzte Woche noch gespielt, was sehr passend ist zu eurem letzten Podcast, weil das ist das makaberste Spiel, was ich kenne. Und ein Exit-Spiel haben wir letztens auch nochmal gespielt.
Ja, Dark Humor, das ist ja so ein Spiel, bei dem Jesus und Hitler sich treffen und man da so Situationen genau auflösen muss. Da ist momentan sehr viel Bohai drumrum. Es ist auf jeden Fall sehr makaber und ein sehr, sehr schwarzer Humor. So für dich unterm Strich, spielenswert oder Finger weg?
Also es ist mein Humor, aber ich kann es verstehen, wenn andere Leute es nicht so gut finden. Deshalb, also man muss es testen und es ist nicht für jeden was.
Also wir sollten es mal testen. Ich kenne jemanden, der hat einen ganz ähnlichen Humor.
Und ich kenne jemanden, der ist zart beseitigt, wenn es um solche Dinge geht. JD, was hast du denn gespielt in letzter Zeit?
Ich habe auf der Boardgame Arena in letzter Zeit viel gespielt, weil ein Kumpel von mir im Krankenhaus ist. Gute Besserung an dieser Stelle, er wird es auf jeden Fall hören. Und wir haben To Chambo gespielt. Das ist so eine Art Tic-Tac-Toe mit Karten. Du hast ein 3x3-Raster. Und hast immer drei Karten auf der Hand, unter anderem Stein, Schere, Papier. Und du musst im Prinzip, das muss ich heute überlegen, das ist eine Mischung aus Stein, Schere, Papier und Tic-Tac-Toe, so rum. Und du musst eine Reihe aus, oder Spalte aus drei gleichen Karten, entweder Stein, Schere, Papier, legen. Dann gibt's auch noch Karten, also dann legst du, wenn du dran bist, legst du eine Karte. Und du kannst dann halt eine Stein auf eine Scherenpapierkarte legen, dann ist die Schere weg. und so weiter. Also die schlagen sich auch gegenseitig und so versuchst du halt eine Dreierreihe zu bilden. Und lässt sich super wunderbar in 5 Minuten locker spielen für zwischendurch. Echt cool gemacht. Toshambo heißt das. Kennt ihr das?
Nee.
Sagt mir nichts. Bezüglich Boardgame Arena muss ich auch sagen, so zwischendurch spiele ich da dann nochmal der Kartograf im Solo-Modus einfach mal so zwischendurch. Oder auch läuft, glaube ich, gerade noch ein Trios-Turnier. Also mein eigenes Spiel. Ich habe das Turnier allerdings nicht gestartet, das war jemand anders. Und da habe ich natürlich auch mitgemacht.
Der klebt sich so einen Schnäuzer an und sagt dann, hoho.
Und ich bin Urs von Hallen.
Genau. Ich bin aber bei weitem nicht derjenige mit der höchsten Elo bei BGA in Trios. Da gibt es weitaus größere Spieler.
Wissen deine Gegenspielerinnen und Gegenspieler, dass sie mit dem Autor von Trios spielen?
Manchmal. Ich habe das Cover von Trios als Profilbild. Mein Name wäre da, ist da zu erkennen. Und aber nicht alle merken es. Und manche haben einmal, ist es schon aufgefallen und haben dann gefragt, bist du der Autor und so. Fand das, glaube ich, ganz cool. Aber.
Ja, was das mit dir macht, da werden wir nachher noch ein bisschen drüber sprechen, denn das ist ja auch eine Transformation für dich. Du bist eine Person der Brettspielöffentlichkeit, da werden wir uns nachher nochmal ein bisschen mit dir darüber unterhalten, ob dich das verändert hat und wenn ja, wie. Ich wollte euch noch sagen, dass ich natürlich auch gespielt habe, aber euch etwas ganz anderes erzählen möchte, denn Achtung, Trommelwirbel, das Saarland hat sein erstes Brettspielcafé. Und zwar heißt das Brett und Bohne und ist in Homburg. Und es kam plötzlich aus dem Nichts, zumindest mal für mich. Und plötzlich war es da. Der Besitzer Akif ist ein super netter Jung. Der kam auf die Idee, er hat eine ganz große Räumlichkeit und dort möchte er jetzt ein Brettspielcafé eröffnen. Und mit all seiner Leidenschaft und all seiner Expertise hat er angefangen, Brettspiele aus der privaten Sammlung dort reinzustellen, hat Spiele noch dazu gekauft und hat letzte Woche Sonntag ein Brettspielcafé eröffnet und es war super. Also so ein angenehmes, offenes Ambiente und Räume, hell, gemütlich, lecker ist es auch noch. Und ja, das klingt jetzt ein bisschen wie Werbung. Ja, und ich mache jetzt einfach auch mal da Werbung dafür für Brett und Bohne, das Brettspielcafé im Saarland. Und ich sag's deswegen, weil es so besonders ist, weil im Saarland haben wir ja nichts. Also gar nichts, außer Minderwertigkeitskomplexe. Und jetzt haben wir zu den Minderwertigkeitskomplexen auch ein Brettspielcafé. Und das ist noch richtig gut. Und da habe ich bei der Eröffnung so als Erklärer ein bisschen ausgeholfen. Und auch jetzt hier vor dieser Aufnahme war ich noch 3 Stunden dort und habe mit Akif ein bisschen gespielt, habe Waffelzeit gespielt. Ich habe ihm noch Kamak gezeigt, so kleine Familienspiele, die man dann auch für die Gäste, die neugierig reinkommen und eben noch nicht so in dieser Brettspielszene drin sind, dann mal sehr gut vorschlagen kann und schnell erklärt haben kann. Ja, so viel dazu. Jetzt wollen wir tatsächlich erst einmal dich ein bisschen kennenlernen. Würdest du uns ein paar Informationen über dich als Person erst einmal verraten? Wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du?
Also wo komme ich her? Kann ich wieder auf die Pottkisten Bezug nehmen. Ich komme nämlich aus dem Pott, aus dem Ruhrgebiet, aus Mülheim. Das liegt zwischen Duisburg und Essen. Und geboren bin ich in Essen. Deshalb war die Spielemesse letztes Jahr wirklich ein Heimspiel für mich. Auch hier in Mülheim wohne ich ungefähr 10 Minuten von der Messe entfernt. Daher war die Anreise jeden Tag nicht wirklich lang. Wohne fast mein ganzes Leben hier in Mülheim, jetzt mit Frau und Kind. Ja, wie du sagst, seit letztem Jahr bin ich offiziell Spieleautor. Nicht hauptberuflich natürlich, da bin ich Informatiker. Ja, aber was das jetzt aus mir gemacht hat, so verändert hat es mich jetzt nicht. Ich bin jetzt kein Millionär, der nicht mehr arbeiten muss und es war auf jeden Fall bisher eine aufregende Zeit mit dem Spiel, in den letzten Jahren vor allem.
Und wenn du sagst, es hat sich nichts verändert, wie würde deine Frau das sehen? Was würde deine Frau sagen? Ah, da hat sich doch ein bisschen was verändert. Wie hat deine Frau quasi diese Transformation erlebt?
Die hat das halt miterlebt, weil sie mir da sehr viel geholfen hat bei dem Spiel, gerade was die grafischen Sachen für den Prototypen anging, die auch dazu mitgeholfen haben, dass Lookout darauf aufmerksam wurde. Und aber ich glaube nicht, dass sie sagen würde, ich hätte mich da jetzt verändert.
Euer Familienname aus dem Siebten, der ist ja in der Spielszene durchaus schon länger bekannt. Was würdest du denn sagen, so aus deiner Vergangenheit, in der Auseinandersetzung mit deinen Geschwistern? Was für ein Spieltyp bist du? Was macht dich froh beim Brettspielen?
Also ich spiele gerne alles von, ich habe angefangen mit Rollenspielen, du hast ja gerade schon meinen Bruder angesprochen, der hat mich, da war ich glaube ich gerade 11, durfte ich zum ersten Mal mit seiner Rollenspielgruppe DSA spielen. Danach habe ich auch noch DSA, Shadowrun, Mers, D&D gespielt, verschiedensten Konstellationen, und Fantasy und Mittelalter spielt bei mir schon eine wichtige Rolle, wobei ich jetzt nicht nur Fantasy- und Mittelalterspiele spiele. Ich spiele gern in größeren Gruppen mit verschiedenen Freunden. Deshalb war meine Arbeit an Treos zuerst ausgelegt sogar auf 8 Spieler, weil ich es nicht so mochte, wenn man zu fünft war, 2 Pärchen und eine andere Person, dass dann einige Spiele gar nicht gespielt werden können. Das ist, finde ich, immer schade, und deshalb mag ich es, wenn die Spiele dann für mehr Spieler da sind, und wir machen öfters mal größere Spielerunden mit lockeren Spielen, aber
du hast gerade eben gesagt, die Anzahl von 5 Personen für ein Spiel ist etwas, was du mit Treos umgehen wolltest. Habt ihr auch das Gefühl, dass 5 eigentlich die unglücklichste Personenkonstellation ist für Brettspiele?
Ja.
Also ich persönlich, es fällt mir dann immer schwer. Man muss dann extra suchen nach Spielen, die für 5 Personen geeignet sind. Wogegen, wenn man 4 ist, hat man gar keine Probleme. Wenn man 6 ist, kann man schon wieder 2 Dreierpartien spielen und sich dann so ein bisschen aufteilen. 5 ist meine tatsächlich ungeliebteste Personenkonstellation. Wie ist das bei dir, JD?
Ja, das kann ich so bestätigen. Mir fällt ad hoc kein Spiel ein, wo ich sagen würde, dass wir sofort nur zu 5 spielen. Also meistens hast du ja diesen Sweet Spot bei 3-4, je nachdem, welches Spiel du hast. Dann aber wieder erster 6-7-8, dann müsst du bei den Party spielen. Aber 5, ja, da würde ich leicht mit Bleistift unterschreiben.
Zumal sich dann ja auch Spiele zu 5, also wenn es komplexe Spiele sind, auch öfters mal dann wirklich dann in die Länge ziehen.
Ja.
Deswegen Astrobienen könnte ich da ganz gut empfehlen. Das geht zu 5 auch noch locker und flockig aus der Hand. Aber zurück zu dir, Arne. Du hast gesagt, du bist da nicht festgelegt. Trotzdem hast du dir ein Mittelalter-Thema ausgesucht für dein erstes Brettspiel, in dem auch so Fantasy-Anleihen drin sind. Als Spieleerfinder, es ist vielleicht jetzt schon ein bisschen abgehoben, diese Frage, aber wie gehst du vor? Oder jetzt im Fall von Treos, was sind so diese Etappen, die du selber bewältigt hast auf dem Weg von einer Idee zu einem fertigen Spiel?
Also bei Treos, muss ich sagen, hat sich das schon wirklich in die Länge gezogen. Es sind mehr als 10 Jahre von der ersten Idee, wo ich Orte auf einer Mittelerde-Karte eingezeichnet habe und die mit Wegen verbunden habe. Also da hatte ich schon die Idee mit den Kompassrosen, die man bei Treos auch im fertigen Spiel hat. Da hatte ich dann schon die Idee, da verschiedene Szenarien zu spielen, und wie man sich da bewegt, habe ich mir dann überlegt. Und dann habe ich mir aber gedacht, Mittelerde-Lizenz zu bekommen ist schwierig, und ich habe meine eigene Fantasy-Welt, warum mache ich das dann nicht einfach in der? Oder außerdem bin ich dann flexibler. Und dann haben wir gespielt und getestet, so meistens so um die Spielemesse herum, und dann das ganze Jahr über nicht mehr. Und dann wieder mal was an den Regeln geändert, dann wieder mal ein Jahr nicht. Und das hat sich dann so lang gezogen, bis 2022 ich zufälligerweise auf den Ratinger Spieletagen hier gleich neben Düsseldorf einen Autorenplatz bekommen habe, und dann hat meine Frau mir noch geholfen, das alles schön zu machen mit Spielanleitung, mit Cover. Dann habe ich da 2 Tage mit Maske gesessen, weil noch richtig Corona-Zeit war, und dann kam irgendwann ein netter Herr mit vielen Ohrringen dahin und sagte, zeig mal, was du da hast. Das war der Hanno von Lookout. Kannte jetzt Lookout nicht und Hanno sowieso nicht. Und dann haben wir da so ein bisschen gespielt. Dann hat er gesagt, okay, morgen kommen noch mal ein paar Leute von mir, und dann spielt er das mal zu 4. Haben wir dann gemacht. Erste Verbesserungsvorschläge, weil ich noch so einen lustigen Kompass in der Mitte hatte, der noch die Himmelsrichtung ändern kann, damit alles komplett durcheinander gerät. Und dann haben die irgendwann mal gesagt, ja, schick uns noch mal den Prototypen, dann testen wir, dann ändern mal das. Dann kamen nachher noch asymmetrische Charaktere dazu, und genau ein Jahr später in Ratingen, also 2023, haben die mir dann gesagt, ja, die wollen Treos rausbringen. Am besten dann zur Spielemesse in Essen 2024. Und dann haben wir noch da ein bisschen dran getüftelt, Kleinigkeiten ausgearbeitet, damit wirklich diese asymmetrischen Charaktere auch gleich stark sind. Das ist natürlich immer das Schwierigste. Und dann kamen irgendwann noch die grafischen Sachen dazu, und ja, dann ist das dieses Jahr zur Spielemesse rausgekommen. War ein langer Weg. Aber deine eigentliche Frage war, wie würde ich da vorgehen? ich arbeite momentan an einem Spiel und das ist, würde ich sagen, fast fertig und da habe ich jetzt 3 Wochen dran gearbeitet. Also vor 3 Wochen hatte ich die Idee, 1 Woche Umsetzung, 1 Woche grafische Umsetzung und 1 Woche Regelheft erstellen. Und jetzt am Samstag wird noch getestet mit 6 Leuten. Auch wieder ein Spiel, was für 8 Leute da ist, weil es hat was mit Essen zu tun und einem Gericht, was man gern um die Weihnachtszeit und Silvester isst.
Wo man vielleicht irgendwie entweder 8 Gabeln reinschiebt oder vielleicht so 8 kleine Pfännchen reinschiebt. Auf jeden Fall läuft mir jetzt schon das Wasser im Mund zusammen.
Und das mit Pfännchen.
Ja, das mit Pfännchen. Es gibt Raclette, oder?
Genau, also Arbeitstitel ist momentan Raclette Royale und das werde ich auch dann auf den Ratinger Spieletagen im April ist das mal, werde ich das vorstellen.
So wie ich dich eben verstanden habe, war deine Begegnung in Ratingen allerdings durch Zufall. Du hast durch Zufall einen Platz bekommen, sagtest du. Und so wie du es geschildert hast, war es gar nicht deine Absicht, irgendwo bei einem etablierten deutschsprachigen Verlag zu landen, weil du gesagt hast, ja, Hanno kannst du nicht, ein Lookout kannst du auch nicht. Also bist du nicht mit der Erwartung dorthin gegangen, jetzt ist der große Tag da, an dem ich mein Spiel unterbekomme.
Ich bin mit gar keiner Erwartung hingegangen. Ich bin hingegangen, mal gucken, was passiert, außer 2 Tage da rumsitzen und mit ein paar Leuten das spielen, was ja auch ganz nett ist, schadet nicht und ja, ist dann halt aber anders gekommen.
Überraschende Erfolgsstory.
Ja, das war schon viel Glück.
Es kann manchmal auch einfach gut laufen. Das darf ja auch mal sein. Ne? Ja. Wenn du jetzt so überlegen würdest und durchrechnen würdest, wie viele Stunden hast du so insgesamt für den gesamtkreativen Prozess gebraucht? Also wenn du jetzt sagst, okay, für Raclette Royale waren es jetzt 2 Wochen, das ist ja sehr überschaubar. Du hast gesagt, 10 Jahre, wahrscheinlich ein bisschen schwerer auszurechnen, aber so vom Gefühl her, wie viele Stunden hast du mit der Schaffensphase dieses kreativen Werkes verbracht?
Inklusive der Testspiele auf BGA?
Ja, inklusive.
Weil das waren, glaube ich, irgendwie auch 100 Partien, die vor allem meine Frau und ich da gespielt haben, um auch die kuriosesten und unmöglichsten Situationen darzustellen. Das, also über die 10 Jahre, mittlerweile halt, ja, es waren mehr als 10 Jahre, ist das schwierig zu sagen. Wie gesagt, wir haben meistens dann so um die Spielemesse herum, wenn Freunde noch hier waren und hier übernachtet haben, haben wir das dann mal gespielt und dann ist wieder im Schrank gelandet und wurde dann vielleicht nochmal ausgepackt, weil ich dann plötzlich eine Idee hatte. Aber das in Stunden zu fassen ist unmöglich.
Trios war ja zuerst auf der Boardgame Arena verfügbar, bevor es als Spiel im Handel zu kaufen war. Du hast gerade gesagt, du hast nochmal 100 Partien mit deiner Frau gespielt, um nochmal den letzten Feinschliff rauszufinden und die ja Unmöglichkeiten herauszustöbern. Sind das dann tatsächlich noch Erfahrungen, die letztendlich sich dann noch in der Spielregel niederschlagen? Oder war es zu diesem Zeitpunkt schon so fertig, dass du alles aus der Hand gegeben hattest und lediglich Lookout noch für die redaktionelle Umsetzung und dann letztendlich für die Produktfertigstellung verantwortlich war?
Dabei sind auch noch kleine Regeln rausgekommen, um Verbesserungen gerade bei Boardgame Arena zu machen, so kleine Bugs rauszufiltern. Aber einige von diesen Extremfällen, die wir dann da ausprobiert haben, sind dann noch in der Anleitung gelandet. Wir haben ja schon im Februar letzten Jahres gingen die Tests in der Alpha-Version bei BGA los, noch bevor das fürs normale Publikum zur Verfügung stand.
Ja, wir reden alles so selbstverständlich über Treos, aber vielleicht gibt es einige von euch, die noch gar nicht wissen, was für ein Spiel das ist. Jetzt haben wir die Möglichkeit, von dem Spielautor selbst zu erfahren, was Treos ist. Arne, charakterisier doch mal bitte einfach dein Spiel, sag doch mal in wenigen Sätzen, worum es geht.
Also im Grunde gehört Treos in die Kategorie Pick Up and Deliver. Also man reist rum mit seiner Figur übers Spielfeld und muss Münzen sammeln. Erstmal ganz einfach ausgedrückt. Es gibt aber verschiedene Arten, wie man diese Münzen sammelt. Man muss kann Aufträge von verschiedenen Städten zu anderen Städten bringen. Man kann Burgen besuchen, man kann geheime Orte entdecken. Und jeder Charakter hat da noch seine Spezialfähigkeiten. Einer ist etwas schneller, einer kann über die Grenzen des Spielfelds gehen und kommt aber am anderen Ende wieder raus. Einer muss die Aufträge nicht unbedingt in die exakte Stadt bringen, sondern kann die auch in die Nachbarstadt bringen. Und so spielt sich jeder Charakter auch anders. Und was mir dabei auch noch wichtig war, was nicht alle so mögen, ist, dass es Wegelagerer gibt, die einem den Weg blockieren können. Und deshalb versucht man, diese Wegelagerer aus seinem Weg in die Wege der anderen zu bewegen. Hat also nochmal so einen Ärgermechanismus, was mir auch wichtig war, da ich Spiele nicht so mag, bei denen man einfach nebeneinander herspielt. Entweder miteinander oder richtig gegeneinander. Und Spiele, wo man so nebeneinander herspielt, finde ich manchmal ein bisschen langweilig. Dann kann ich auch alleine spielen.
Der Hauptmechanismus ist ja im Prinzip ein Programmieren über Karten. Zuerst spielst du eine Karte aus, die definiert, wann du in der Zugreihenfolge dran sein wirst. Und die anderen drei Karten spielst du aus und die sagen dir, wohin du reist, wie effektiv, wie weit du reist und wann du eben diese Wegelagerer versetzen darfst, die mir schon dermaßen hart auf den Sack gegangen sind. Aber immer nur dann, wenn sie mir vor die Nase gestellt werden und ich dann in meiner Programmierung außen rumlaufen muss. Jetzt ist das Spiel fertig. Es ist dein erstes Spiel. Wenn man dir auf Instagram ein bisschen folgt, dann sieht man, dass du mit, ja, also es wirkt immer so, als würdest du mit einer gewissen Freude, allerdings vielleicht auch mit einem gewissen Stolz darauf hinweisen, wenn du in einem Spielgeschäft bist und dort ist dein Spiel Treus zu sehen. Was bedeutet das für dich, dass das Baby da jetzt fertig ist?
Ja, also das ist schon toll zu sehen. Letztens hat eine Freundin, die jetzt nach Kiel gezogen ist, in einem Spieleladen das gesehen und uns davon ein Foto geschickt. Und das ist schon irgendwie wirklich cool, wenn das da steht und dann von Leuten gekauft werden. Ähnlich war es auf der Spielemesse. Da durfte ich halt auch, okay, ich hatte eine Autogrammstunde von Lookout wurde eingerichtet. Da kamen jetzt nicht so viele, vor allem weil vor mir Kosch mit Mischwald dran war und da wurde der Stand überrannt. Nee, der war nach mir dran und es war einmal der Punkt, da saß ich dann da und einer kam strahlend zu mir hin, packte seinen Rucksack aus und legte mir Mischwald hin und ich meinte so, ich glaube, das unterschreibe ich dir lieber nicht und bist du nicht Kosch? Nee, ihr seht aber so ähnlich aus. Wir haben beide dunkle Haare und eine Brille.
Arne, beim nächsten Mal ja. Durchziehen. Einfach machen.
Ja.
Einfach unterschreiben und dann sagen.
Wir haben hier nachher auch welche gesagt. noch ein schönerer Moment, als mein Spiel in Lähn zu sehen war, als ein Junge so 10, 11 Jahre mit dem gekauften Treos-Spiel auf der Messe zu mir hinkam und ein Autogramm wollte. Das war wirklich ein echt toller Moment. Stefan kam auch einmal zu mir hin, hat sein Spielauto unterschreiben lassen und noch ein paar andere Freunde. Bei denen war das irgendwie klar, das habe ich natürlich auch gern gemacht, aber so ein Junge, 10, 11 Jahre, kam hin und wollte das Treos-Spiel unterzeichnet haben. Das war ein schöner Moment.
Also Olli hat ja gerade schon mal die Bedeutung von Treos für dich angedeutet und dieses Strahlen, dieser Stolz, den möchte ich auch nochmal, der kommt richtig gut rüber. Und auch, dass du jetzt quasi eine Quasi-Berühmtheit bist, das ist ja auch eine Rolle, in die du noch erstmal reinwachsen wirst. Und es scheint ja ein Stein des Anstoßes zu sein, weil du bist jetzt schon beim zweiten Spiel und es wird bestimmt beim zweiten Spiel nicht bleiben. Jetzt ist die Frage, wo gehst du denn hin? Wo willst du hin mit Treos? Soll es ein Franchise werden? Wird es Erweiterungen geben oder wird es bei dem Spiel bleiben? Weil es lädt ja sehr aufgrund der Thematik dazu ein, dass es ja mehr davon geben werden wird soll. Futur 3.
Ja, wie schon gesagt, ich hatte das Spiel eigentlich für 8 Personen gedacht, weil es gibt ja 8 Städte und momentan allerdings nur 4 Figuren, die in diesen Städten starten. Das heißt, wir haben noch 4 Farben übrig. Also ich habe einen fertigen Prototypen. Da warte ich noch auf Rückmeldung von Lookout, wie es damit dann genau weitergeht. Die sind aber verständlicherweise durch die ganzen Preise letztes Jahr natürlich viel mehr fixiert auf Mischwald. Bin ich auch überhaupt nicht neidisch drauf. Mischwald ist ein super Spiel und da ist natürlich klar, dass man da erstmal die Erweiterung rausbringt und Treos wird nicht so viel verkauft worden sein wie Mischwald. Und weil es schon ein bisschen spezieller ist als Familienspiel. Ich habe von vielen gehört, ihnen hat das Design nicht gefallen. Leider gab es schon Kritiken zu dem Spiel nur aufgrund von 2 Fotos und schlechte Bewertung auf BoardGameGeek. Das fand ich dann ein bisschen schade. Von einigen habe ich gehört, ja, die mögen Roborallyen nicht und das mögen sie halt auch nicht so sehr, weil beides hat ja diesen Programmiermechanismus und man kann sich so ein bisschen ärgern. Und jetzt habe ich deine Frage vergessen.
Meine Frage war, wo die Reise hingeht im Prinzip.
Achso, genau. Also ich habe einen Prototypen fertig mit 4 weiteren Charakteren und noch weitere Ideen zu, ich glaube, 28 weiteren Charakteren, so dass man halt mehrere grüne, mehrere blaue Charaktere haben kann und sich dann dadurch erstmal durch alle Charaktere durchspielen kann. Und noch weitere Ideen zu Drachen, die vorkommen können, auf denen man entweder reiten kann oder die einen irgendwo hinbringen, wo man gar nicht hin will. Mhm. Also die gut und schlecht sein können und vielleicht noch weitere Kartenelemente, da kann man sich ja wirklich austoben. Aber gerade die unterschiedlichen Charaktere haben es mir da angetan, um die Spielvielfalt sehr zu erhöhen. Ja, es auch mit 8 Leuten zu spielen. Das Maximale, was ich bisher getestet habe, waren 7 Personen. Das hat super geklappt, weil die Downtime ja auch bei dem Spiel, das war mir auch wichtig, die ist ja relativ gering, weil alle gleichzeitig planen und die Züge dann relativ schnell gehen. Mhm, genau. Weil man ja sich dann an seine Karte halten muss, die man vorher gelegt hat. Deshalb bleiben einem da nicht mehr so viele Alternativen. Deshalb ist es mit 7 oder 8 Leuten auch nicht viel, viel länger als mit 2 oder 3 Leuten. Man braucht nur einen Tisch, der groß genug ist.
Grundsätzlich zu den Charakteren habe ich mal eine Frage. Haben die irgendwelche realen Vorbilder? Also so, wie sie gezeichnet sind? Ist das eine Schwiegermutter, das andere der Nachbar, eine Postbote? Oder?
Es wurde gefragt, wie die so aussehen sollen. Mhm. Da habe ich den... Also Lookout, beziehungsweise dem Team, die das dann weitergeleitet haben, an den Künstler, der das alles umgesetzt hat, habe ich Beschreibungen der Charaktere gegeben und der hat das dann dementsprechend umgesetzt. Und was mich dann auch erstaunt hat, war, dass auch die Figuren dementsprechend aussehen. Die Holzfiguren sind ja auch alle unterschiedlich, auch die verschiedenen Städte sind unterschiedlich. Das fand ich auch sehr erstaunlich, dass das ganze Spiel komplett auf Plastik verzichtet.
Ich glaube, JD, ich kenne den Hintergrund deiner Frage. Der liebe Tobias, der Spielraum, der schwört Stein und Bein, dass eine dieser Figuren dem Clemens Franz nachempfunden ist, der ja auch eine lange Tradition mit Lookout hat. Du hast es jetzt gerade eben so dargestellt, als wüsstest du davon nichts.
Nein, das weiß ich wirklich nicht. Aber ich für den Zusatzpack habe ich Ideen für Personen, die man da vielleicht einbauen könnte. Aber dazu sage ich jetzt erstmal nichts.
Ja, hört man ja und sieht man ja auch immer wieder, dass so kleine Easter Eggs eingebaut sind in Spiele und anderem ja auch in Grand Austria Hotel, in diese Neuauflage, die dann nochmal über Kickstarter verfügbar war. Da haben sich ja viele prominente Gesichter dann noch rein versteckt. Arne, du hast ja schon, also im Prinzip viele, viele Fäden selbst hier reingestreut, nämlich deine Rollenspielvergangenheit, dass es vor Trios ja schon eine eigene Fantasy-Welt gab, dass du Burgen bereist, dass du etwas vorhast mit Drachen. Im Prinzip wirkt es, als hättest du dir wirklich eine Sisyphus-Aufgabe selbst auferlegt, zu sagen, ich möchte meine unglaubliche, fantastische Vielfalt in ein Brettspiel rein minimieren. Was davon übrig geblieben ist, sind noch unglaublich schöne Flufftexte, wenn es darum geht, die Aufträge zu erfüllen, die dich in die verschiedenen Städte bringen. Hast du das Gefühl, das ist alles so, wie du dir das gewünscht hast jetzt am Schluss? Oder musstest du auch aufgrund der redaktionellen Zwänge, der Machbarkeit, Abstriche machen oder Kompromisse eingehen in der Umsetzung deines Spiels?
Da muss ich ein großes Lob nochmal ein Lookout rausgeben. Die hätten theoretisch sagen können, nachdem ich den Vertrag unterzeichnet habe, wir hauen dieses Fantasy-Thema raus, wir machen Weltraum-Thema. Haben sie aber nicht. Die haben eigentlich alles so gelassen, auch die Namen in den Flavortexten, natürlich wurden die nochmal ein bisschen angepasst, aber die Namen der Städte, abgesehen von einer Stadt, die heißt Arub Saras, die ist so ein bisschen arabisch-spanisch angehaucht und die auf Englisch wäre ein bisschen seltsam, deshalb wurde sie fürs Englische ein bisschen abgewandelt. Und noch, was die Farm angeht. Ich hatte 8 Farmen, basierend auf Material, das ich auf der Spielemesse kaufen konnte. Da gibt's ja auch Stände, wo man Material kaufen kann. Da gab's 8 Farmen von einer Figur, deshalb habe ich diese 8 Farmen genommen. Und Lookout hat dann aber gesagt, ja, wir müssten hier Orange und Rot und Braun ist für Leute mit Sehschwäche schwierig. Deshalb müssten wir das ein bisschen abändern. Deshalb haben wir dann noch ein bisschen an den Farben geschraubt. Das waren aber fast das Einzige, was Lookout da geändert hat. Und das kann ich absolut verstehen. An sowas wie eine Sehschwäche, eine Rot-Grün-Schwäche, habe ich gar nicht gedacht. Man hat mich gefreut, dass Lookout auch sowas mit einbringt und dann da Verbesserungsvorschläge einbringt. Aber ansonsten hat der Verlag mir absolute Freiheiten gelassen, das so umgesetzt, wie ich denen das vorgelegt habe. Natürlich hier und da ein paar Regeländerungen, damit es ein bisschen kürzer ist, als ich vorher gedacht habe. Da haben die einfach mehr Erfahrung drin. Das ist ganz klar. Und daher habe ich mich da daran gerichtet. Aber sonst haben die das so umgesetzt, wie ich es mir vorgestellt habe.
Du hast gerade noch mal über deine Rollenspielerfahrung gesprochen. Du hast ja auch auf Instagram ein, ich würde es mal Projekt nennen, da schießt du in regelmäßigen Abständen Tiere raus, die vermenschlicht sind und in entweder Rüstung oder Zaubermänteln oder in irgendeiner jedwede gearteter Fantasy-Konformität zu entdecken sind. Was hat es denn damit auf sich?
Das ist ein Teil meiner Fantasy-Welt. Ich habe da so verschiedene Kontinente. Einer ist sehr typisch mittelalterlich mit wenig Fantasy-Aspekten. Einer ist so total wirr mit ganz lustigen Mischrassen und Spezien, sagen wir mal, und wie Minotauren und Rattenmenschen und allem Möglichen. Und da habe ich mir überlegt, wie könnte so eine typische Fantasy-Mittelalter-Kneipe in einem Rollenspiel sein, in dem aber nur, ich sag mal, humanoide Tiere, also die aussehen wie Tiere, aber reden können, trinken und essen wie Menschen. Und dazu habe ich einen Adventskalender gemacht, jetzt Ende 2024, wo Leute dann immer abstimmen konnten, welches ihnen besser gefällt, das Hochlandrind oder das Gnu oder der Löwe und der Tiger. Ich habe da immer so zwei gegengesetzt und das kam ganz gut an, deshalb ziehe ich das jetzt noch weiter. Und aber insgesamt bei Instagram habe ich auch davor schon Sachen gepostet zu meiner Welt über Götter, über andere dämonische Kreaturen, über Charaktere aus der Welt und vieles mehr. Und das mit diesen Tierdingen, wie ich sie genannt habe, kam ganz gut an. Und das sind jetzt hauptsächlich Säugetiere in einer Mittelalterkneipe. Aber ich habe mir noch was überlegt zu Vögeln und zu Reptilien. Das wird aber dann später erst kommen.
Sehr cool. Ich wünsche mir den Pottwal.
Mit Rinderhälften.
Pottwal in der Kneipe. Und da es ein Säugetier ist, wäre das in der Mittelalterkneipe. Die Elefanten da reinzukriegen war schon schwierig, aber ein Pottwal.
Der Mensch wächst mit seinen Herausforderungen. Arne, go for it.
Okay, ich schau mal, was ich machen kann.
Arne, so wie du darüber redest, könnte doch auch aus Treos perspektivisch ein Rollenspielsystem werden, oder?
Dazu habe ich mir auch schon mal was ausgedacht. Ein minimalistisches Rollenspiel mit relativ wenigen Werten, nicht so wie bei DSA zum Beispiel, wo man zwei Seiten mit Werten hat über Heraldikkunde und Etikette. Etikette war da immer meine Lieblingseigenschaft, weil man die so super einsetzen konnte. Mhm. Sondern wirklich nur mit den wichtigsten Werten, aus denen man wiederum dann was schließen kann. Zum Beispiel Etikette gehört dann jetzt irgendwie zu Charisma und dann hat man dafür nicht was Eigenes, sondern diese Art geht dann immer auf Charisma. Und dazu habe ich mir mal was ausgedacht. Das liegt jetzt aber momentan nicht in meinem Fokus.
Und dann arbeitest du noch an einem Buch. Du versuchst dich auch als Autor.
Genau, das ist eigentlich fast so lang, wie ich an dem Spiel gearbeitet habe. Und zwischendurch habe ich meinen Fokus wesentlich mehr auf das Buch gelegt. Und mittlerweile sind es zwei Bücher, weil mir der Tipp gegeben wurde, ich sollte das splitten. Dadurch sind aus einem langen, großen Buch zwei Bücher geworden und habe das jetzt auch lektorieren lassen. Und wenn ich dazu jetzt auch noch einen Verlag finde, wäre natürlich super. Also das spielt in der gleichen Welt, also in den gleichen Orten wie Treos. Es kommen Charaktere vor, die in beiden vorkommen. Gerade in den Flavortexten gibt es Könige und Prinzessinnen und so, die im Roman vorkommen, mal mehr, mal weniger. Also da gibt es Überschneidungen, gerade was die Städte angeht. Das sind ja die Hauptstädte der einzelnen Königreiche. Ich bin natürlich in beiden eine wichtige Rolle. Mal gucken, was sich da so ergibt. Da bin ich noch auf der Suche und vielleicht durch das lektorierte Manuskript habe ich vielleicht dann noch mal bessere Chancen an Verläge oder andere Institutionen, die dann mit Verlägen in Kontakt stehen, das irgendwie an den Mann zu bringen. Mal schauen.
solltet ihr das jetzt hören und beruflich mit dem Buchwesen, mit dem Buchhandel, mit dem Lektorat, mit dem Verlagswesen zu tun haben, dann stellen wir natürlich den Kontakt zu Arne her. Der bietet euch 2 fertige Bände, das gebt ihr dann weiter und dann habt ihr auch die Möglichkeit, dass ihr erwähnt werdet auf dem Weg zu dem fertigen Exemplar.
Das war natürlich super.
Also so viel Kreativität in einer Person, das ist ja fast nicht auszuhalten.
Also du bist Informatiker, ne? Also das müssen wir auch.
Genau. Es bedient sich das Klischee. Apropos Klischees, räum doch mal mit dem Vorurteil auf, dass alle Informatiker immer nur Brettspiele spielen.
Kann ich nicht, ist so.
Alles da, danke.
Aber es ist ja nicht so, dass nur Informatiker Brettspiele spielen. Ich habe mir überlegt, woran das liegen könnte. Ob es an dem logischen Denken, dass man als Informatiker irgendwie haben muss und mit dem man sich täglich in seinem Job beschäftigt, haben muss. Und logisches Denken braucht man gerade bei so Strategiespielen, Kennerspiele, Expertenspiele ja auch sehr viel. Aber woher dieses Nerdige kommt zwischen Rollenspielen und Brettspielen, Kartenspielen, also Trading Card Games wie jetzt Star Wars Unlimited oder Magic. Magic habe ich sogar noch vor DSA gespielt. Irgendwann in den 90ern habe ich damit angefangen. Und was das mit Informatikern zu tun hat, ich weiß es nicht, aber es ist so. Aber ich finde es auch nicht schlimm, dass es ein Vorurteil ist. Es ist ja nichts, kein schlimmes Vorurteil.
Es war ja auch keine Wertung, um Gottes Willen.
Ja.
Und JD, ich glaube, viele Menschen, die in der Sozialarbeit arbeiten und viele Menschen, die in einer Schule arbeiten, sind auch zusammen mit den Informatikern gerne in einer Brettspielrunde unterwegs.
Wobei die Logik häufig winkend damit vorbeigeht. Aber da bin ich eher so der Bauchspieler.
Genau, ich habe es auch nicht mit der Planerei und dem Durchdenken von Spielzügen, definitiv nicht.
Aber vielleicht sieht man gerade dabei, dass mein Beruf als Informatiker und das Programmieren, dieser Programmierprozess in Treos, den man ja machen muss, dass das vielleicht miteinander zusammenhängt.
Man munkelt, ja, man kann es vermuten. Also irgendwie scheint da eine Verbindung zu sein. Doch. Apropos Verbindung, deine Geschwister haben ja auch schon Spiele gemacht, die kleine Heldenreihe, richtig?
Genau.
Und wenn man deinen Namen bei Google eingibt, ist eins der ersten Bilder von dir aus der WAZ, wie du in die Kamera strahlst und geschrieben wird, dass du über 300 Brettspiele besitzt. Jetzt tut sich natürlich die Frage auf, also ihr werdet im Geschwisterkreis wahrscheinlich auch viel spielen. Wird es irgendwann ein kleine Helden-Joint-Venture geben und Treos? Oder anders gefragt, habt ihr mal was zusammen geplant?
Noch nicht. Mein Bruder hat gerade noch ein größeres Projekt mit einem Buch mit Kurzgeschichten, in dem ich auch eine Kurzgeschichte geschrieben habe, so ein Zufall. Da ist der gerade sehr fleißig dran, dass das dieses Jahr rauskommt. Also mit seiner Frau. Mein Bruder hat da meistens so die Ideen und auch für das kleine Kartenspiel. Damals, 2007 ist das rausgekommen bei Pegasus. Da war Pegasus noch ein kleiner Nischenverlag und hatte noch keinen Preis abgeräumt. Und also noch vor The Village und sowas. Der hat auch noch ein paar Spielideen und meine Schwägerin, also seine Frau, die zeichnet ja die kleine Helden, also die Comicfiguren. Und es würde sich auf jeden Fall anbieten, das irgendwie, weil es beides Fantasy ist, zu verbinden. Und ja, müssen wir mal schauen, was man da so machen könnte.
Also beim nächsten Familienfest spielen Eule und ich einfach Mäuschen und wir gucken einfach mal, was daraus wird.
Ich möchte nochmal zurückkommen zu Treos und der sehr aktuellen Situation. BGG ist ja für viele eine ganz wichtige Anlaufstelle, wenn es darum geht, sich über Spiele zu informieren. Und es gibt dieses Ranking und es gibt diese Durchschnittsbewertung eines Spiels. Wenn man da jetzt bei Treos guckt, dann bist du mit deinem Spiel in einem Bereich unter 6. Und ganz viele Leute sagen, naja, unter 7 ist ein Spiel eh scheiße. Du hast vorhin schon gesagt gehabt, es gibt Bewertungen, die auf der Grundlage nur von Bildern entstanden sind. Und trotzdem steht jetzt dieser Wert da. Was macht das mit dir? Ist das Frustration? Ist das Enttäuschung? Ist das Zorn? Was macht dein Ego mit diesem Wert, der mit deinem Spiel, mit dieser 10 Jahre langen Aufgabe verknüpft ist?
Also am Anfang, so also im Oktober, als die Spielemesse war und die ersten Bewertungen da eintrudelten, beziehungsweise kurz davor, weil es ja schon bei Boardgame Arena online war, habe ich da täglich reingeguckt, um zu gucken, wie ist da der Wert, und war da schon ein bisschen enttäuscht über manche Bewertungen, gerade die, die noch eigentlich gar nicht gespielt haben, sondern eine schlechte Bewertung nur aufgrund von zwei Bildern abgeben. Ja, ich muss sagen, es ist ein bisschen schlichter gehalten, weil es ein Familienspiel sein sollte und dadurch ein bisschen übersichtlich. Man hätte es auch vollpacken können mit grafischen Sachen und dann hätte man die Wege nicht mehr sehen können. Dann wäre es wesentlich schwieriger für Kinder wahrscheinlich gewesen. Da wurde sich aber gegen entschieden, sondern ein bisschen schlichter und übersichtlicher. Und das scheint in der Szene da nicht so gut anzukommen. Fand ich am Anfang, hat mich das echt gewurmt und fand es schade. Mittlerweile sehe ich es jetzt nicht so schlimm, weil dann ist Treos wahrscheinlich einfach für die Szene, die bei BGG ist, nicht das richtige Spiel. Also als Familienspiel, obwohl ich nur sagen muss, es hat Kniffe und Taktiken kann man da fahren, die schon fast in den Kinderspielbereich gehen würden. Und gerade mit den weiteren Charakteren, die ich plane, kann man dann noch ganz lustige Bewegungen machen und noch weiter vorausdenken müssen, was dann schon wirklich knifflig ist. Und vielleicht wäre es dann was für die Leute, die da schlechte Bewertung abgeben. Aber jetzt wurmt es mich nicht mehr. Jetzt ist es halt so. Und es gibt Leute, die es super finden bei Boardgame Arena und auch im echten Leben. Also real auf dem Brett. Das freut mich dann immer, wenn die das spielen und bei Instagram posten und ich das sehe, dass die das gerade spielen und sich darüber freuen. Und das finde ich schöner oder das gibt mir mehr als jetzt da so eine Zahl bei Boardgame Geek.
Das wirkt ganz aufgeräumt. Ich weiß von anderen Autorinnen und Autorinnen, die schon lange in der Szene drin sind, dass sie es immer noch wurmt, wenn eine schlechte Kritik zu ihren Spielen kommt. Und ich glaube tatsächlich, das ist eine gesunde Auseinandersetzung mit dem, was einzelne Leute denken und mit dem, was man selber über sein Produkt denkt. Das sage ich jetzt natürlich nicht aus der Erfahrung dessen, dass ich ein Spiel rausgebracht habe, aber ich denke, wie so in verschiedenen anderen Bereichen des Lebens, wenn man selber zu dem steht, was man macht, wie zum Beispiel JD und ich zu diesem Podcast, und damit fein ist, dann ist vieles relativ.
Ich glaube, das ist auch nur gesund, Olli. Also wenn man diese Einstellung hat, die Arne hat. Weil wenn man diese Verbissenheit einen Tag legt, dann kann einem, glaube ich, auch das, der kreative Prozess sehr leidig werden.
Ja, aber dieser Mann, der sprüht ja voller Kreativität und weiß gar nicht hin, wohin mit seinem Output. Und ja, jetzt gibt's auch noch bald Raclette.
Toll, jetzt hab ich man muss auch gestehen, es gab jetzt auf der Spielemesse, ich habe es mir aufgeschrieben, 1652 oder 1500, also um die 1500 Neuerscheinungen. Da ist es natürlich extrem schwer, sich mit einem Spiel durchzusetzen. Und es ist ein bisschen untergegangen, obwohl es waren am Lookout-Stand 6 Tische, die waren eigentlich durchgehend besetzt. Wie erste Runde war, als ich Franzosen Treos auf Englisch erklärt habe. Das war echt kurios. Bei der Neuheitenvorstellung habe ich es einem Japaner erklärt. Das war anspruchsvoll.
Dann aber auf Französisch? Also der.
Nee.
Unterm Strich bleibt festzuhalten, dass dein Spiel international gespielt wird. Und ich glaube, das ist doch auf jeden Fall eine Anerkennung, über die du dich als Spielerautor freust. Wir haben uns noch die Frage gestellt, ob es jetzt aus deinem Prozess etwas gibt, was du anderen Leuten vielleicht anraten würdest, die auch mit einem Prototypen im Sack irgendwann zufällig nach Ratingen geraten oder in eine Situation, in der sie ihr Spiel vorstellen, die davon profitieren könnten von deiner Erfahrung.
Also vorher auf jeden Fall viel testen mit unterschiedlichsten Leuten, nicht einfach was ausdenken und das irgendwie im Verlag vorlegen und dann werden die das zerreißen. Man muss halt auch gucken, gibt es schon was Ähnliches. Ich habe von einem Fall gehört bei einem Verlag, da hat jemand ein Spiel vorgestellt und dann meinte der vom Verlag, ja, das gibt es schon hier und da abgewandelt, aber im Prinzip gibt es ein Spiel schon. Und der dann so, ich habe jetzt seit 2 Jahren daran gearbeitet und das gibt's jetzt schon von einem anderen. Und das ist natürlich richtig bitter. Also da ein bisschen informieren und wenn es geht, um das gerade ein bisschen zu bewerben, wie ich es in Rating machen konnte durch die Hilfe meiner Frau, nicht irgendwie nur Papierschnipsel auf dem Tisch legen. Habe ich auch schon Prototypen gesehen, die bestanden nur aus Papierschnipseln und schnell dahingekritzelte Anleitungen. Also ein bisschen Mühe sollte man sich da schon geben. Man muss da jetzt kein fertiges Design abliefern, aber vielleicht laminierte Karten oder gestiefte Karten haben, ein bisschen festeres Papier, ein bisschen grafisch was versuchen hinzukriegen, damit es schon mal ein Blickfang ist. Und dadurch würde ich sagen, das erhöht die Chancen, hat auf jeden Fall bei mir in Ratingen bei Lookout ganz gut geklappt, dass ich da schon ein bisschen was Fertiges hatte mit gestieften Karten und man konnte es vernünftig spielen. Aber das Wichtigste ist dranbleiben, nicht aufgeben. Ich hatte jetzt Glück, ich war auf einer Veranstaltung, beziehungsweise ich war vorher auf einem Online-Event bei Pegasus. Da hat es nicht geklappt, aber ansonsten auf jeden Fall dranbleiben. Wenn man von seinem Spiel überzeugt ist, dass das Spaß macht, dass es das noch nicht gibt, dranbleiben. Verläge anschreiben, egal ob jetzt große oder kleine, auf jeden Fall nicht aufgeben und testen.
Ich glaube, dieses Prinzip, das Auge spielt ja mit, ist gar nicht mal so unwichtig. Also, dass man auch wirklich Material hat, was eben nicht aussieht wie, was du gerade schon mal ganz klar betont hast, was nicht aussieht wie eben mal zusammengeschustert, weil das hat ja auch eine was mit Wertigkeit zu tun und mit Wertschätzung im Spiel gegenüber, dem eigenen kreativen Schaffen. So stelle ich mir das auf jeden Fall vor. Ich, als der ich noch kein Spiel rausgebracht habe, oder?
Das auf jeden Fall. Deshalb, ich war ja so überrascht, wie hochwertig die Figuren in Trios aussehen, die vier Spielfiguren, die Städte. Trotzdem ist es zum Preis rausgekommen, der auch für Familien tauglich ist. Die Preise von Spielen explodieren ja. 70, 80 Euro ist dann echt für eine Familie dann nicht mehr möglich. Allein auf der Spielemesse den Eintritt bezahlen, dann ist das Budget schon ausgeschöpft. Bei Trios in einem guten Rahmen, trotz hochwertiger Materialien. Und was ich zum Beispiel manchmal nicht so mag, ist in Spielen, wenn einfach diese kleinen farbigen Plastikwürfel genutzt werden. Und das en masse, da habe ich mal ein Spiel gesehen, ich weiß nicht mehr welches. Das bestand eigentlich nur noch aus diesen Würfeln, obwohl man es einfach hätte doch schöner machen können. Das mal als Zählleiste zu nutzen, vollkommen okay, aber nur um so günstig wie möglich zu sein, diese Plastiksteine, wirkt dann auch ein bisschen langweilig. Und da muss ich sagen, das sind bei Trios echt super geworden. Holzfiguren, alle sehen anders aus. Und sehen so aus wie die Charaktere auf den Bildern. Echt super Arbeit vom Verlag und vom Grafiker.
Das ist so ein bisschen die Rosamunde Pilcher-Geschichte des Brettspiels, ne? So eine rundum Wohlfühlgeschichte.
Ja.
Didi, noch einmal, ich bitte dich, zieh das Niveau mit deinen vergleichenden musikalischen Anleihen und Vorschlägen nicht runter. Jetzt sind wir bei Rosamunde Pilcher. Alter, du machst mich fertig.
Ja, es hätte auch eine Geschichte in Cornwall sein können, was weiß ich. Ich habe es nie gesehen, ich weiß es gar nicht. Spielt das in Cornwall?
Arne, vielen, vielen Dank für deine Zeit, bevor JD das Ganze jetzt auf ein unerträgliches Niveau für euch alle runterzieht. Kommen wir lieber zum Wumms.
Ich will den Abschied nur einfach machen. Also ich will ihn nochmal kurz erklären. So, okay. Ja, jetzt können wir anfangen.
3, 2, 1. Wumm! Ja, das hätten wir dir können vorher sagen, haben wir aber nicht.